Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du so offene Herzen schenkst, dass du das, was du für uns hast, so auf fruchtbaren Boden fallen lässt, dass wir das hören können, was du sagst, dass wir an den Stellen, wo du uns berühren möchtest, dass wir es zulassen können und dass du mich benutzt, dass ich deine Worte sagen kann. Amen. Wir feiern den ersten Advent. Wie schön. Wie schön. So eine besondere Zeit im Jahr bricht an. Alle merken das schon so. In den letzten Wochen oder letzten Tagen, denke ich, immer mehr überall wird geschmückt. Auf die Süßigkeiten im Laden kann man sich nicht mehr verlassen. Da werden wir schon im August dann irgendwie in der Adventszeit. Aber so in den letzten Tagen verdichtet sich doch so einiges. Und ich finde es nochmal wichtig, so darüber nachzudenken, was ist das denn eigentlich für eine Zeit, in die wir so hineingehen? Was bedeutet das eigentlich wirklich für uns? Und da wollte ich euch einfach mal so fragen am Anfang, so, was bedeutet für euch diese Zeit? Wie geht's euch mit Advent? Ihr könnt einfach so reinrufen, was euch im Kopf rumwuselt. Viele, viele, viele schöne Sachen, ne? Haus schmücken, Geschenke, Lichter. Und dann aber auch diese andere Seite davon, schaffe ich das alles? Stress, viele Termine, Heuchelei, wie hat Jürgen gesagt. So viele, viele Dinge, viele Emotionen auch, die in diese Adventszeit so reingehören. Und ich empfinde das auch oft so, dass ich so ein bisschen so hin und her gerissen bin zwischen diesen beiden Polen, zwischen, das ist so schön, das hat so viel, viel Schönes, was so besonders ist an dieser Zeit und eben auch dieser anderen Seite, diesem Hektischen, diesem Schnellen, diesem Getriebensein und diesem manchmal einfach so, irgendwie so drüber, irgendwas so drüber gelegt, was irgendwie gar nicht echt ist. Und es fühlt sich so hin und her gerissen an. Und ich habe so die Ahnung, dass das so ein bisschen das von der Realität widerspiegelt, in der wir so generell uns befinden, nicht nur in Advent. Advent bedeutet Ankunft. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal gehört. Wir feiern in dieser Zeit, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und das Besondere ist, finde ich, dass wir 4 Wochen ja Zeit haben, uns vorzubereiten, unsere Herzen vorzubereiten und darauf einzustimmen, was Weihnachten eigentlich heißt. Also wir können 4 Wochen so eigentlich dazu nutzen, um in die Tiefe zu gehen, um herauszufinden, was passiert da eigentlich? Was ist das eigentlich, was wir da machen? Was für ein Ereignis steht uns da bevor? Und gleichzeitig feiern wir ja nicht nur, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, sondern wir warten darauf, dass er wiederkommen wird. So, das ist wieder so ein anderer Pol, der da drinne steckt, neben dem er ist schon gekommen, warten wir darauf, er kommt wieder. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir leben. Und ich würde sagen, wir leben so eigentlich zwischen den Zeiten. Mit Jesus, mit der Geburt von Jesus, hat ein neues Zeitalter angefangen. Also unsere Zeitrechnung ist ja sogar nach dieser Geburt datiert und es zeigt, was für ein einschneidendes Ereignis es war, auch wenn das vielleicht nicht mehr alle so im Blick haben. Und wir steuern gleichzeitig auf eine neue Zeitenwende zu, nämlich dass Jesus wiederkommt und dass diese Welt ein Ende hat und er alles neu machen wird. Und wir stecken mittendrin. Mittendrin zwischen diesen Zeiten, zwischen dem, was uns schon geschenkt ist und uns anvertraut wurde, und dem, was uns verheißen ist und worauf wir noch warten, was noch kommen wird. Und vielleicht erklärt das so, dass wir dann manchmal so hin und her gerissen sind, also ich zumindest. Dass wir das manchmal nicht so richtig zusammenkriegen, dieses schon jetzt und noch nicht. Und irgendwie ist das verrückt, finde ich. Es ist ein verrückter Zustand, eine verrückte Zeit. Und ich glaube trotzdem auch, dass es ein riesiges Privileg ist, was uns anvertraut ist, in dieser Zeit zu leben. Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Es gab ja etliche Menschen, die vor dieser Zeit gelebt haben, vor dem Kommen von Jesus. Und trotzdem ist es etwas, was uns so herausfordert. Und die Frage ist, wie können wir das gut hinkriegen? Ich merke, manchmal bin ich einfach so dankbar, einfach nur dankbar dafür, dass Jesus gekommen ist und dass ich auf diesem festen Grund stehen kann, auf dem, was er für mich getan hat. Dann gibt es diese Zeiten, da bin ich so voller Tatendrang und Hoffnung auf das, was noch kommen wird. So hab so Mut und will so, hab Zuversicht und möchte einfach mehr. Und dann gibt es die Zeiten, wo mir einfach so wirklich schmerzlich bewusst ist, was noch fehlt. Was hier noch nicht ist und worauf ich noch warte und was ich echt vermisse. Und dann frage ich mich, wie kriege ich das hin, so zu leben, dass ich dieses Vergangene, was Jesus getan hat, feiere, auf das Zukünftige hoffe und dass es gleichzeitig mich nicht zerreißt oder mich nicht lähmt in dem, was ich hier mache, sondern dass es mich so maximal lebendig sein lässt. Wie können wir das gestalten? Wie können wir das machen, dass wir eben nicht so hin und her und irgendwie sitzen wir dann so fest? Und ich glaube, was wir tun können, ist, das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube, Jesus macht es uns auch oft einfach, zum Glück. Wir können uns immer wieder daran erinnern, dass er gekommen ist und das feiern. Und das andere ist, wir können das bewusst erwarten, dass er wiederkommt. So, und das beides so bewusst tun in unserem Leben. Denn ich glaube, wenn wir beides bewusst uns machen, und wie wir das vielleicht machen können, darüber rede ich gleich noch, das führt, glaube ich, dazu, dass wir immer wieder so fest sind in unserer Identität, dass wir lernen, wer sind wir denn eigentlich, zu wem gehören wir eigentlich und was ist eigentlich unser Ziel, wo geht es denn hin, auch langfristig, auch wenn wir hier so mittendrin stecken. Und wenn wir das so klar haben, dann schützt es uns auch davor, vor diesem Zerrissensein, vor Ablenkungen und vor so auch Verwirrung in dem, was denn jetzt eigentlich wichtig ist, was dran ist. Und ich hoffe, dass wir diese Adventszeit dazu nutzen können, um das zu tun, um das zu feiern und uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Und uns auch so in so eine freudige Erwartung zu bringen, dass er wiederkommt. Dass das hier nicht, diese Welt und dieses Vergängliche nicht so das letzte Wort hat. Und ich möchte euch dazu einen längeren Text lesen aus Römer 8. Das ist jetzt nicht so der typische Adventstext und ist auch ein bisschen kompliziert. Also ist eine kleine Vorwarnung. Aber ich versuche es so nachher ein bisschen aufzudröseln. Liebe Geschwister, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt sind, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, Wir sind doch Kinder Gottes geworden und wir dürfen Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt es tief in unseren Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben seines Reichtums. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden mit ihm teilen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu dem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack haben von der kommenden Herrlichkeit, seufzen und warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist eine Hoffnung auf etwas, was man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Wie gesagt, das ist nicht so der allertypischste Weihnachts- oder Adventstext, aber ich glaube, da steckt schon richtig viel drin, dass wir das feiern können, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und was das für uns bedeutet heute. Wir haben einen Gott, der uns für so wertvoll erachtet, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Ich weiß, das habt wahrscheinlich alle von euch haben das schon gehört, nicht nur einmal in eurem Leben. Aber ich ermutige euch, lasst das nochmal so, versucht es mal nochmal an eure Herzen so drankommen zu lassen, was das eigentlich heißt. Was heißt das eigentlich, dass wir einen Gott haben, der in diese Welt gekommen ist, weil er dich so sehr liebt. Da steht, schon vor Beginn der Zeit hat er dich ausgewählt. Schon bevor wir überhaupt denken können, bevor es uns gab, bevor es überhaupt Menschen gab, hat er uns ausgewählt. In Philipper 2 lesen wir, dass er den Himmel aufgegeben hat für uns, alle himmlischen Privilegien, all das, was ihn ausgemacht hat, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seinem Reichtum hat er aufgegeben, um einfach hier Mensch zu sein. Völlig begrenzt, völlig angewiesen auf andere Hilfe, um hier bei uns im Dreck zu sein. Das muss unser Herz berühren, das muss unsere Gedanken sprengen. Und wenn es das nicht mehr tut, wenn uns das kalt lässt, dann glaube ich, müssen wir Gott an unser Herz nochmal neu dran lassen. Wenn wir einfach so hören können, boah, ja, Jesus ist im Stall geboren, er kam da und das, oh ja, okay, haben wir schon 100 Mal gehört. Hey, wir haben einen Gott, der hat den Himmel aufgegeben, weil er uns so sehr liebt. Das ist ungeheuerlich. Das ist richtig krass. Das sprengt alles. Das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Das ist undenkbar. Das kann man, wenn man in anderen Religionen nur etwas so was wagen würde, das zu sagen. Im Islam, Gott hat einen Sohn und der wird Mensch. Die würden sagen, sag mal, spinnt ihr? Das ist Gotteslästerung. Sowas sprechen wir noch nicht mehr aus. Sowas denken wir nicht. Und wir haben einen Gott, der kommt und der reißt alle Barrieren nieder zwischen uns und ihm. Wir müssen das nicht tun. Er hat das getan für uns. Er kam in diese Welt. Leute, wir müssen das an unsere Herzen ranlassen. Das muss uns erschüttern. Das ist etwas, was das sprengt alles. Und jetzt, schreibt Paulus, dürfen wir zu diesem Gott Abba Vater sagen. Abba ist sowas wie Papa. So wie unsere Kinder uns ansprechen, Papa, Mama, in dieser Vertrautheit dürfen wir mit Gott sprechen. Nicht, weil wir uns so angestrengt haben, nicht, weil wir irgendwie so gut waren, sondern weil er gekommen ist. Und da steht, wenn der Geist Gottes bestimmt hat, seine Kinder zu sein, die dürfen zu ihm sagen, Abba, Vater. Denk nie wieder von dir, dass du nicht würdig bist. Dass du es nicht wert bist. Dass du irgendwie nicht ausreichst oder nicht geliebt bist. Wenn Gott über dich sagt, ich verlasse den Himmel, um bei dir zu sein, dann sag so etwas nicht. Das hört sich vielleicht irgendwie, vielleicht sogar demütig an oder so. Aber eigentlich ist es einfach nur eine fette Lüge. Weil der Schöpfer von Himmel und Erde hat gesagt, du bist so wertvoll für mich. Du bist so kostbar in meinen Augen, dass ich gekommen bin, weil ich dich so sehr liebe, weil ich möchte, dass du meine Tochter bist, dass du mein Sohn bist. Das ist unser Wert, das ist unsere Identität für alle Zeiten. Und das bedeutet Weihnachten, das bedeutet Advent. Er kommt in unseren Dreck, in unsere Fragen, in all das hinein, was wir nicht verstehen, was wir kaum aushalten können. Auch in unsere schönen Momente feiert er mit. Und gleichzeitig definiert das neben unserer Identität auch unsere Zugehörigkeit. Denn wenn wir sagen, Abba, Vater, dann sind wir Kinder des Höchsten, dann sind wir nicht mehr nur hier Kinder in dieser Welt. Wenn wir Kinder des Schöpfers der Himmel und des Himmels und der Erde sind, dann gehören wir nicht mehr zu diesem Reich hier. Ja, wir leben hier noch. Es ist uns sehr präsent, es ist vor unseren Augen, aber eigentlich ist unsere Heimat woanders. Paulus schreibt das und der sagt, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr des Erlösers. Und Jesus sagt das auch an einer Stelle, sagt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt immer noch, aber wir gehören nicht mehr zu ihr. Das definiert unsere Zugehörigkeit. Und Paulus schreibt hier, habe ich eben vorgelesen, auch nochmal, wenn wir Kinder sind, sind wir gleichzeitig auch Miterben seiner Herrlichkeit. Also wir sind schon, wir gehören in sein Reich. Wir sind Miterben des ganzen Reichtums, genauso wie Jesus steht da. Und ich glaube, dass auch das gehört dazu, wenn wir Advent feiern, wenn wir Weihnachten feiern, uns mal klar zu machen. Jesus ist nicht nur in die Welt gekommen, uns hier in unserem Klein-Klein zu helfen, sondern klar zu machen, wo wir hingehören. Und dass wir auch, wenn wir hier leben, zu seinem Reich gehören. Und das sollte uns hier unser Verhalten, unser Denken, unser Glauben, unser Reden sollte uns hier neu definieren. In Römer 12, also ein paar Kapitel später, sagt er auch ganz klar, orientiert euch nicht daran, wie diese Welt sich verhält, was hier so die Maßstäbe sind, was Menschen denken, was sie für richtig und wertvoll halten, sondern orientiert euch daran, was meine Wertmaßstäbe sind. Das steht ganz klar, ändert eure Denkweise. Und ich glaube, das ist eine ganz große Nummer in unserem Christsein, weil wir, wie gesagt, das so klar immer vor Augen haben, hier diese Welt, all das, was in dem wir halt so drinne stecken, hinzukriegen, unseren Fokus, unsere Denkweise auf Jesus zu richten und zu sagen, ja, wir sind hier drinne, aber wir gehören zu einem anderen Reich. Wir sind auch Botschafter eines anderen Reiches. Wir sind hier gesetzt als Botschafter an Jesu Stadt. Wenn Menschen uns sehen, sollen sie Jesus sehen. Und die Frage ist, tun wir das? Reden wir so? Handeln wir so? Denken wir so? Fühlen wir so? Wie Bürger des Königreichs? Ich glaube, das ist ein tägliches Übungsfeld, zu sagen, nicht in unseren Gedanken abzudriften und zu versiffen in unseren großen und kleinen Dingen des Alltags und den großen Nöten auch, die wir haben. Genauso auch uns nicht einzurichten hier in allen Bequemlichkeiten, in allen Annehmlichkeiten, in allem Schönen, was wir auch genießen dürfen, aber klar zu haben, das hier hat nicht das letzte Wort. Wir sind nicht mehr gezwungen, uns von unserer menschlichen Natur beherrschen zu lassen, schreibt Paulus. Ja, das ist eine ganz schöne Ansage, ne, an uns. Wir sagen das manchmal, ja, ich kann nicht anders, ne? Ich kann nicht anders, ich tick halt so, ne? Nee, wir sind nicht mehr gezwungen. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, dann können wir uns anders verhalten. Dann können wir neu denken. Dann können wir anders reden. Dann können wir anders handeln. Das nennt man Heiligung. Das ist so ein großer Begriff, aber ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz konkret ist. Wie reden wir? Wie reden wir in Situationen, wo es schwierig ist? Reden wir über unsere ganzen Probleme, wie schwer das ist? Oder reden wir zu den Problemen und sagen ihnen, hey, ihr habt zu verschwinden im Namen von Jesus? Wie gehen wir mit den Menschen in unserem Umfeld um, die uns schwerfallen oder die uns sogar richtig Böses wollen? Unser Umfeld soll an uns Jesus erkennen. Wir haben hier jemanden in der Gemeinde, der gerade im letzten Jahr da so, finde ich, echt richtig vorbildlich da umgegangen ist, zum Beispiel mit so einer Situation, wo er richtig angeklagt war, richtig krass, zu Unrecht, und sich das auch nicht in einer Woche aufgeklärt hat und es richtig Konsequenzen gab, auch für ihn, für sein Leben. So, und jetzt ist ja die Frage so, wie gehen wir denn dann um in so einer Situation? Fangen wir an, um uns zu werfen mit Steinen? Fangen wir an, selber für unser Recht zu kämpfen? Denn er hatte Recht. Fangen wir an, wütend zu werden? Es gibt so viele Dinge, die wir dann tun können, richtig in Groll und gegen die Leute zu gehen. Es wäre alles verständlich aus menschlicher Sicht. Und derjenige ist komplett anders damit umgegangen. Er hat gesagt, ich vertraue darauf, dass Gott mir Recht schaffen wird, aber ich werde weiterhin treu meinen Dienst machen, auch wenn mir das jetzt nicht so in Kram passt, was ich jetzt gerade machen muss. Ich werde treu mit den Menschen umgehen. Ich werde nicht schlecht anfangen, über sie zu reden. Ich werde noch nicht mal mein Recht einfordern und losziehen dafür. Und das ein Jahr, fast ein Jahr lang. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber ich glaube, es zeigt einfach so, wir gehören zu einem anderen Reich. Und Gott schafft Recht. Er hat ihm Recht verschafft. Das Zweite ist, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Es bleibt nicht dabei, dass wir hier drin stecken in dieser Welt. So. Und wenn wir wissen, wer wir sind und zu wem wir gehören, gehört halt dazu, dass wir uns eigentlich danach sehnen, dass diese Zwischenzeit irgendwann aufhört. Und dass wir irgendwann ohne Einschränkungen so komplett in seiner Gegenwart sein können. Und ich glaube, auch da ist irgendwie so wichtig, dass wir halt, damit wir nicht so hin und her gerissen werden zwischen dem, was da ist und was noch kommen wird, zu wissen, ja, das gehört irgendwie einfach zu unserem Leben dazu, diese Sehnsucht. Ich glaube, das einfach mal so anzuerkennen, Wenn wir zu Jesus gehören, dann ist diese Sehnsucht ein Teil unseres Lebens. Und das ist gut so, auch wenn es manchmal vielleicht auch schmerzhaft ist. Auch wenn es manchmal sich so anfühlt, dass, oh Jesus, bitte, nicht mehr so lang. Es ist ein Teil unseres Lebens und es lässt uns unseren Fokus auch klar darauf behalten, wo es eigentlich hingeht, was unser Ziel ist. Und es lässt uns auch immer wieder so klar kriegen, was ist die Priorität in unserem Leben. Was lenkt uns jetzt gerade eigentlich davon ab? Was bringt uns durcheinander? Und wo ist eigentlich das Ziel, auf das wir zulaufen? Paulus schreibt, wir warten sehnsüchtig auf diesen Tag, an dem wir das so in der ganzen Vollkommenheit erleben dürfen. Und indem wir ja das erleben können, was er uns jetzt schon ein Stück weit schenkt durch seinen Heiligen Geist. Aber er schreibt auch, es ist ein Hoffen. Und wir erleben es eben noch nicht ganz. Es ist ein Hoffen. Und dieses Hoffen gehört einfach dazu und darf aber dann auch so ganz konkret unser Leben prägen in unseren kleinen und großen Entscheidungen. Wenn wir klar haben, so unser Ziel ist der Himmel und wir gehören in ein anderes Reich und wir warten darauf, dass Jesus kommt, geht es nicht in erster Linie darum, dass wir hier beispielsweise so viel, mega viel Erfolg haben müssen, dass wir so viel Reichtum anhäufen müssen, wie es nur eben geht, weil wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Das ist unser Ziel. Es geht letzten Endes auch nicht darum, dass wir hier von allen Menschen gemocht werden und Anerkennung bekommen, sondern es steht ganz klar geschrieben so, wir sollen Ehre bei Gott suchen. Ich glaube, das ist halt immer wieder die Frage, kriegen wir das klar? Es geht auch noch nicht mal darum, dass wir in Sicherheit leben hier, in unseren materiellen Sicherheiten, wie wir das in Deutschland so oft so hochhalten, sondern es geht mehr darum, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, als in unseren vermeintlichen Sicherheiten zu sein. Und es geht auch eigentlich nicht darum, uns selber zu optimieren und immer besser zu werden, sondern in seiner Liebe zu wachsen. So, darum geht's. Und das kriegen wir, glaube ich, immer wieder nur klar, wenn wir gucken, wohin geht die Reise. Und dann ist ja die Frage, wie kriegen wir das so hin, ne, in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir uns daran erinnern können, dass wir diese Erwartungen hochhalten, weil das Leben, das tobt, das ist wild, mal ist schön, mal und bunt, mal schwer. Wie kriegen wir es hin? Und ich habe so drei Punkte, die uns, glaube ich, dabei helfen können, dass wir uns immer wieder so daran festmachen. Und das erste ist Gottes Wort. Und ich möchte euch einfach immer wieder ermutigen, auch wenn das auch nichts Neues ist, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir Zeit mit Jesus alleine verbringen, dass wir sein Wort hören, was geschrieben ist und seine Worte, die er für uns ganz lebendig spricht, heute, hier und jetzt. In den Sprüchen heißt es, wir sollen uns Gottes Wort vor Augen stellen. Und ich glaube, das ist so gut, wenn wir Dinge haben, wo wir uns das irgendwo hinstellen, aufschreiben, keine Ahnung, wie auch immer jeder das so ganz praktisch machen kann. Aber da ganz klar Gottes Wort hinzustellen gegen das, was wir sonst auf uns so einprasselt in unserem Leben. Und dann steht, wenn wir das machen, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch, mehr als alles, was sonst, bewahrt und behütet euer Herz. Und in Josua 1, Vers 8 steht, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also wenn wir das tun, geht damit ein Versprechen einher. Wir machen das nicht einfach nur so aus Pflicht oder das muss man halt so tun oder wie auch immer, sondern da ist ein Versprechen, wenn wir Gottes Wort hören und lesen, dass unser Herz gefüllt wird mit Leben und dass wir Orientierung bekommen, dass wir Mut bekommen, dass wir Gelingen haben im Leben. Boah, was sind das für Versprechen? Wenn wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Dass wir Leben haben, dass wir Gelingen haben in unseren Dingen, die wir so tun, dass wir stark und mutig sein können. Und das sind die Versprechen, die er uns gibt, wenn wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir uns seinem Wort aussetzen, und ich glaube, woher sonst sollen wir denn auch Orientierung und Wahrheit bekommen, als aus seinem Wort? Also in der Waffenrüstung in Epheser steht das ja auch so, wir haben das Schwert, das ist Gottes Wort, und den Gürtel der Wahrheit, die Wahrheit kann nur kommen aus Gottes Wort. Wenn es aus unserem Kopf kommt, aus unseren Wahrheiten, die wir so untereinander haben, dann schwanken die jeden Tag wieder neu. Und jeder Lutz hat einen anderen Gedanken nochmal als Lynn. Und wenn ich dann irgendjemanden auf der Straße frage, der sagt was ganz anderes nochmal zu dem Thema. So, was ist denn dann Wahrheit? Und ich glaube, wir können nur an Gottes Wort wirklich Wahrheit und Orientierung finden. Und damit auch eben diesen Frieden in allem, diesen hin- und hergerissen sein, was wir eben manchmal erleben. Und so eine Orientierung und damit auch wieder Mut, wenn ich weiß, in welche Richtung ich gehen soll, dann kann ich Mut haben und gehen. Wenn ich einfach gar nicht weiß, wohin geht's denn und was ist denn jetzt richtig und der eine sagt mir das und der andere das, ja, keine Ahnung, was soll ich denn dann machen? Und gleichzeitig erlebe ich so eine Tiefe, die über alle Oberflächlichkeiten hinausgeht. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich einfach Zeit mit Jesus verbringe, dass ich noch nicht mal sagen kann, was ist das denn jetzt an Fakten oder so, sondern weil da geht irgendwas in mein Herz so tief rein, was mich berührt, dass sich so verändert, dass mir so einen Frieden gibt oder so eine Freude gibt, obwohl sich ja an den Umständen nichts geändert hat. Aber einfach in seiner Gegenwart verändern sich Dinge. Und das Zweite, was uns dabei helfen kann, so da dran zu bleiben, ist, glaube ich, einfach Gemeinschaft untereinander haben. Wenn wir Advent und Weihnachten feiern wollen, ist das, wenn wir das zusammentun, ein bisschen schöner, als wenn ich alleine zu Hause sitze und meine Kerze anstecke oder mir selber ein Geschenk einpacke. Macht nicht so viel Spaß, fühlt sich nicht so gut an. Und im Grunde gilt das so für unser ganzes Leben. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um zu feiern, um Freude auszuteilen, um uns zu unterstützen. Und wir brauchen auch einander, auch in den schweren Zeiten. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, dass die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde liegt. Also wenn wir zusammenkommen, liegt seine ganze Fülle hier. Das heißt im Umkehrschluss, aber auch wenn ich alleine bin, habe ich nur einen Teil. Ich habe nur einen Teil seiner Fülle. Und der Teil, den Marion mitbringt und erlebt, den habe ich nicht. Den habe ich nur dann, wenn ich mich mit Marion hier zusammensetze. Und selbst die uns vielleicht ein bisschen schwerfallen von ihrer Persönlichkeit hier in unserem Zusammenkommen, soll es ja geben, sowas, dass wir Menschen haben auch, die vielleicht uns nicht so ganz entsprechen, die bringen etwas mit, was ich nicht habe und was fehlen würde, wenn sie nicht da wären. Und wir können in dieser Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, Gott nochmal ganz anders erleben als zu Hause, als alleine mit ihm. Und es ist so gut, finde ich, dass wir uns dann auch an diese Wahrheiten wieder erinnern können. Es gibt so, ich habe eben gesagt, okay, es gab diesen Menschen hier in der Gemeinde, der durch dieses schwere Jahr jetzt gegangen ist. So, wie gut ist das, dass er nicht alleine da durchgehen musste, dass da Menschen waren, die auch ihn immer wieder erinnern konnten an Wahrheiten und die mit ihm beten konnten, für ihn beten konnten. Weil es fühlt sich in diesen Zeiten, gerade in den schweren Zeiten, brauchen wir das. Es fühlt sich ja nicht immer so an, so glorreich. Und wir kriegen es auch nicht immer ganz so klar. Und dann ist es so gut und so wichtig, dass jemand anders sagt, hey, ich möchte dich erinnern. Ich möchte dich ermutigen. Ich bete für dich. Ich bin da für dich. Und ich helfe dir auch ganz praktisch. Und es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen, hier in Kleingruppen, im Gottesdienst, in unseren Kleingruppen, in Zweierschaften. Und das sind, glaube ich, die Gelegenheiten, wo wir uns dienen lassen können, uns helfen lassen können, wo wir aber auch selber anderen dienen können und damit wachsen können. Wir können nicht wachsen, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Wenn wir da irgendwas verstanden haben von dem, was Gott möchte für diese Zeit, dann muss das raus. Dann muss das erprobt werden in der Realität und das geht nur mit anderen Menschen zusammen. Sonst bleibt das blanke Theorie. Das ist schön, das ist, kann auch richtig sein, aber es kommt einfach nicht ins Leben und da gehört es einfach hin. Und das Dritte, was uns hilft, das ist unsere Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt hier, der Heilige Geist ist so die Anzahlung für diese Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und wenn man das mal so überlegt, er gibt sich selbst als Anzahlung. Das ist richtig krass eigentlich. Weil normalerweise ist eine Anzahlung ja so ein mini kleines bisschen so von dem, was wir dann irgendwann bekommen. Aber er gibt sich selbst als Anzahlung hier und jetzt, heute, in diese Zeit. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich sagen würde, wir können so dankbar sein, in dieser Zeit zu leben. Zwischen diesen Zeiten. Denn er hat sich in Jesus selbst geschenkt. Das ist Weihnachten. Und als er in Jesus in diese Welt gekommen ist, aber an einem Ort sein, zur gleichen Zeit, und hatte einen kleinen, begrenzten menschlichen Wirkungskreis. So, und jetzt hat er sich selbst nochmal geschenkt im Heiligen Geist. Und er ist zur selben Zeit überall auf dieser Welt bei jedem Menschen, der ihn liebt. Und er lebt in mir, er lebt in euch. Und wir können eine Freundschaft mit ihm leben. Wir können ihn kennenlernen, wir können seine Stimme lernen zu hören. Wir können lernen, ihm zu folgen. Und er gibt uns seine Kraft. Wie krass ist das? Hier steht in dem Text, den ich eben gelesen habe, er hilft uns sogar, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dann hilft er uns mit unaussprechlichen Seufzen. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, Sprachengebet, wozu ist das gut? Was ist das für eine schräge Nummer? Hier steht das, er hilft uns, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Selbst beim Beten, wenn wir nicht mehr wissen, wie können wir es denn jetzt Gott sagen, worum unser Herz sich gerade sehnt oder was da gerade unsere Frage ist oder was das Richtige ist. Selbst dann kommt der Heilige Geist und spricht einfach in seinen Worten und hilft uns. Und das Coole ist ja, er betet immer im Willen Gottes. Also wir können nicht falsch liegen. Bestes Geschenk überhaupt, finde ich. Und wenn ich das mal wieder nicht glauben kann, dass ich geliebt, wertvoll, würdig bin in Gottes Augen, wenn ich das aus meinen Augen verloren habe und selbst dann, wenn ich das nicht glauben kann, wenn Andreas mir das nochmal sagt und es immer noch nicht in meinem Herzen ankommt, dann bestätigt der Heilige Geist selbst in meinem Herzen, dass ich Kind Gottes bin. Das steht da auch. Aber wie krass ist das? Er ist so gnädig zu uns, dass er da, wo wir das immer noch nicht gecheckt haben, was für ein Riesengeschenk er für uns hat und ist, dass er selber das immer wieder bestätigt und sagt, hey, du bist doch geliebt. Ich habe schon alles für dich getan. Verstehst doch, dass du mein Kind bist, dass du zu mir gehörst. Das ist so, es ist unglaublich, finde ich. Und dann dürfen wir ja sogar wissen, dass selbst diese schweren Dinge in unserem Leben, die wir wirklich nicht haben wollen und die uns wirklich an unsere Grenzen bringen, dass selbst die aus Sicht Gottes eine Aufgabenbeschreibung kriegen können. Dass sie nicht nur zu unserer Last und zu unserem Zerbruch führen müssen, nein, sondern dass sie die Aufgabe bekommen, dass wir in dieser Schwere Jesus ähnlicher werden dürfen. Dass uns alles mitdienen muss zum Besten und das ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir Stück für Stück ihm ähnlicher werden und dass diese Welt ihn immer mehr in uns erkennen kann. Selbst der letzte Dreck in unserem Leben hat diese Aufgabe, kann diese Aufgabe kriegen, wenn wir zu Jesus gehören. Und wenn wir diesen Dreck, diese Aufgabe geben, ich glaube, da geht es auch immer wieder darum, wie denken wir darüber, wie reden wir darüber, wie handeln wir in diesen Situationen. Und das, finde ich, ist doch wirklich aller Grund zum Feiern und ist auch aller Grund, so in dieser Erwartung zu leben und zu bleiben, immer wieder. Und ich möchte jetzt schließen mit dem Schluss von Römer 8. Und den lese ich euch einfach nochmal vor, weil es einfach das nochmal so zeigt, wer wir sind und wie gut es Gott mit uns meint. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt werden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben, mehr noch. Er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet und wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz alledem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und Jesus, dafür danke ich dir so sehr, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Niemand auf dieser Welt, in der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt kann uns trennen. Niemand hat die Macht, niemand kann da reingrätschen. Du hast alles getan, Jesus. Du bist in diese Welt gekommen, in unseren Dreck, in unsere Vergänglichkeit. Und du lebst in uns, Heiliger Geist. Und ich danke dir so sehr dafür. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst immer wieder, dass du uns immer wieder aufhilfst, dass wir uns daran festhalten und dass wir auf dich warten. Und ich danke dir, dass wir das dürfen, dass wir diese Sehnsucht haben dürfen und auch schon diese Freude in uns tragen dürfen, dass du wiederkommen wirst. Dass du wiederkommen wirst in Herrlichkeit und dass wir mit dir zusammen sein können, ohne irgendetwas zwischen uns, ohne jede Barriere. lass uns diese Freude und diese Erwartung darauf so in unserem Leben immer wieder so feiern. Und ich bitte dich, dass du diesen Advent dafür nutzt, dass wir uns gegenseitig auch daran erinnern und dass diese Freude immer wieder durchbricht. Amen.